Hallo Alex.
Ja, hallo Thorsten.
Heute habe ich mal angefangen.
Sehr gerne, ist doch überhaupt kein Problem. Ich will mich da nicht immer in den Vordergrund drängen.
Nein, alles gut. Das ist ja alles gleichberechtigt. Ich freue mich auf jeden Fall, dich zu Folge 26 Teil 2 zu begrüßen. Und da haben wir jetzt 7 Songs,
da haben wir ein bisschen was vor uns und müssen tatsächlich, ich muss dann immer wieder mal auf die Uhr schauen, glaube ich.
Ja. Seitenhieb verstanden.
Nein.
Aber ich stehe auf, putz ab und mach weiter. Wir sind weiterhin Anfang 1988 auf einer TDK 90er, SA 90er Kassette, die keinen Titel hat. Und wir machen jetzt einfach mal mit dem Titel Nummer 6 auf der Kassette weiter. Ganz emotionslos, einfach.
Easy going.
Drück aufs Knöpfchen.
Yo.
Ich behaupte mal, auch eine Nummer, die nicht sofort erkannt wird.
Ja, da hast du völlig recht. Love and Rockets hieß die Band. Waiting for the Flood, der Song.
Und das finde ich auch wiederum, also nur geht's mir zumindest und ich hoffe euch da draußen auch, dass das genauso diesen Charme ausmacht. Eine Band, Love and Rockets, habe ich damals natürlich entsprechend gekannt, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht aufgenommen. Aber ich habe die komplett vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch.
Das finde ich halt so schön, vor allem, weil das ja auch Musik ist. Also die gibt es Gott sei Dank im Streaming und da würde ich euch auch dringend empfehlen, da mal weiter reinzuhören, die wirklich hörenswert ist. Ne? Also die auch eine gewisse, ich will nicht sagen Zeitlosigkeit hat, aber es wirklich Spaß macht, wenn man eben so ein bisschen auf den die Klangfarbe steht. So, ich fange schon wieder an, zu viel zu erzählen.
Nein.
Wir sind, oder der Song Waiting for the Flood ist aus dem Jahr 87, war nicht in den Charts, da brauchen wir jetzt gar nicht groß irgendwelche Geschichtsbücher irgendwie nochmal wälzen, und war die dritte Single aus dem dritten Album. Also da alles 333.
Sure. 333, und deshalb, ohne Issos.
Genau, ohne Keilerei, genau. Und können deshalb gleich anfangen, ein bisschen über das Album zu sprechen.
Ja, das hieß Earth, Sun, Moon.
Bald kommt die Erde
zu. Sun, Mann, nein, nicht so.
Einfach Moon. Hier, ne, aufpassen.
Ein Zungenbrecher, eindeutig.
Es sind ja nur 2 Planeten.
Ja, du sagst es. Ja, kam im September 87 raus, in den USA immerhin in der Peak-Besetzung auf Platz 14.
Hat das damit ordentlich auch
Gold-Status erreicht, also schon ganz ordentlich. Weitere Singles waren auch ganz okay. The Light, No New Tale to Tell.
Eine Nummer, die man wirklich sich anhören sollte. Mhm. Also ich empfehle generell, die Band sich mal wieder in Erinnerung zu holen, aber speziell die Nummer fand ich wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Und dann gab noch 2 weitere Nummern.
Mirror aus, ne? People und Lazy. Insgesamt haben die es wirklich auf einige Alben gebracht. 7 Studioalben und 21 Singles. Und trotzdem so ein bisschen für uns in Vergessenheit geraten. Obwohl da so berühmte Mitglieder
die Historie bestanden, auf jeden Fall so ist, auf die wir jetzt auch einfach mal eingehen sollten. Das ist eigentlich eine englische Rockband, die sich 85 gegründet hat. Und da kommen wir nämlich hin, dass das das sind ehemalige Bauhaus-Mitglieder. Der Daniel Ash für Gesang, Gitarre, David Jay, Bass und Kevin Haskins, Drum and Keys. Wer jetzt wieder denkt, so Bauhaus, ist das nicht diese Baumarktfirma?
Nein.
Hat auch nichts mit Obi oder sonst hier was zu tun.
Überhaupt nicht. Das waren eigentlich so ein bisschen mit die Ikonen und Wegbereiter auch so für diesen Dark, fast schon Gothic-mäßigen Rock-Sound dann auch. Also haben sicher so ein bisschen auch einen Grundstein gelegt, was weiß ich, für Joy Division, Susie and the Banshees, auch für The Cure. Also
sagen wir so, die muss man zumindest, also Bauhaus muss man zumindest auf jeden Fall in einem Atemzug mehr oder weniger schon mit den von dir genannten Bands nennen. Und mir persönlich so, wenn man sagt so, ja, was fällt dir denn ein, wenn du Bauhaus hörst? Bei mir ist es She's in Parties, das ist so meine Nummer, bei der ich sage, ja, stimmt, das ist Bauhaus. Und ja, ist auch, ja, wie du richtig gesagt hast, jetzt nicht was, wo man sagt, das trinke ich jetzt mal mit Tante Emma zum Kaffee am Sonntag.
Nein, nein.
Also gut, ich weiß nicht, wie Tante Emma drauf ist, ne? Aber vielleicht ist Tante Emma auch hier voll der Gothic, Grufti, was weiß ich was. Wen man vielleicht auch noch kennen könnte vom Namen her, ist der Sänger. Der war ja jetzt wiederum bei Love and Rocket nicht dabei. Ne?
Ja, Peter Murphy, richtig bekannt. Also hat dann echt auch noch große Solo-Hits gehabt. Ich mochte wahnsinnig gern sein Album Deep. Das ist wirklich eins meiner Lieblingsalben. Da war dann, was weiß ich, auch als Hit Cuts You Up drauf. Also ich bin ein großer Fan von Peter Murphy und von Bauhaus auch. Ja,
und wie gesagt, so hat sich's letztendlich in Love and Rockets ein bisschen verschmolzen, nämlich eben den Underground mit aber in Pop-Elementen zu verbinden. Das heißt, das war dann eher so ein bisschen der sogenannte Alternative Rock, also weniger Rock als Bauhaus. Mhm. Ne? Der Name hat auch noch eine kleine Geschichte, also das haben sie nicht einfach so ausgedacht, woher die Liebe und Raketen kommen, da gibt es nämlich auch
genau. Hintergrund. Das kam von einer Comicserie, die auch Love and Rockets hieß, von den Brüdern Hernandez, und lustigerweise gab es damals dann tatsächlich mehrere Bands, die sich so genannt haben, also irgendwie war das Inspiration für einige Gruppen offensichtlich. Aber warum nicht, solange keine Verwechslungen entstehen?
Behaupte mal, die drei haben sich durchgesetzt.
Ne? Ja.
Von daher ist es dann doch, man findet unter Love and Rockets dann das, über das wir gerade sprechen. Eben. 85, also eben noch im Gründungsjahr, kam das erste Studioalbum raus, Stephen's Dream of Teenage Heaven. Und dann haben sie auch eigentlich im jährlichen Rhythmus weitergelegt. Ne?
Ja, 86 dann das Album Express. 87, wir wissen es, diesmal Earth, richtig,
Sun,
Moon. der größte Erfolg war dann tatsächlich 89 mit So Alive in den USA auf Platz 3.
Die Nummer, wenn man sich die anhört, könnte man so ein bisschen oder beziehungsweise auch an T-Rex denken. Ne? T-Rex war ja eher so 60er, 70er Jahre. Ja. Ne? So Hot Love, Get It On, Children of the Revolution. Haben sie sehr genial gemacht, also weil es eigentlich auch kein Cover ist, sondern es ist eine eigene Nummer, und das haben sie extrem gut umgesetzt, so das Feeling rüberzukriegen, und das war eben, wie du richtig gesagt hast, in den USA ein richtig, richtig großer Hit. Dann haben sie auch eine längere Pause gemacht, weil sie viel unterwegs waren, und dann waren sie musikalisch so ein bisschen anders.
Sie sind dann ein bisschen mehr in die elektronische Richtung gegangen, also haben dann 94 herausgebracht, Hot Trip to Heaven, und da war es, viele kennen vielleicht noch The Orb, also das ist ja so Ambient-mäßig eigentlich auch schon, ein bisschen hat es auch diese Anklänge.
Ja, absolut. Gehabt, und ja? Ich habe mir das Album, also auch dieses Hot Trip to Heaven, habe ich mir auch angehört. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch ein richtig, also wie gesagt, das hat mit dem davor nichts zu tun. Also wenn das jetzt eine andere Band wäre, würde man sagen, ja, ist halt eine andere Band. Es ist aber in dem Fall die gleiche. Und ich habe so ein bisschen einen Vergleich, wo ich zumindest dran denken musste, ist Underworld. Mhm. Weil Underworld, also jetzt nicht, davor hießen sie ja noch früher.
Ja, ja, genau.
Genau, und dann wurden sie ja Underworld, und da Underneath the Radar, was ja auch eher ein bisschen, ja, also schon poppig, aber rockiger. Also da war definitiv, ich habe die nämlich live gesehen, da war noch eine Gitarre mit dabei. Und also so, ich sage immer, klassische Besetzung. Und Underworld ist ja dann komplett in den elektronischen eher Rave, Techno und sonst was gegangen. Ja. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass, weiß ich nicht, so eine, ich sage jetzt mal, vielleicht eine ähnliche Inspiration auch bei Love and Rocket stattgefunden hat. Aber sehr, sehr höhnenswert, muss man einfach sagen. Also von daher.
Ja, muss ich mal reinhören dann wieder, ja?
Absolut, ja. Absolut. Mhm. Wir sind dann jetzt schon hier Mitte 95, da gab es irgendwie einen Brand bei denen im Studio.
Ja, das war ein richtiger Schicksalsschlag. Da haben sie alle echt komplett ihr Equipment verloren. Hatten auch einen langwierigen Rechtsstreit im Nachhinein. Es kam aber raus, dass sie wirklich keine Schuld daran trugen, aber eine hohe Rechnung, die einfach noch
zu bezahlen war. Ja, was dann am Ende auch trotzdem doof ist. Ne? Also hilft mir das dann auch am Ende nichts. Nee. Kann nichts dafür, aber muss zahlen. Naja, sie haben dann noch zwei Alben gemacht, 96 und 98, und dann aber sich 99 erstmal ja. aufgelöst. Ja.
2007 nochmal so eine kurze Reunion für ein paar Live-Auftritte, auch 2023. Aber so richtig hat es wohl nicht mehr gezündet, weil für 2024 haben sie die Tour, die geplante, dann tatsächlich auch abgesagt.
Ja. Ja. Was schade ist, weil, wie gesagt, ist glaube ich so eine Band, die man so irgendwie nicht auf der Hauptstraße, sondern auf einer Nebenstraße sieht, aber wie sagt man so schön, sehenswerte Tour auf jeden Fall ist.
Ja, ich werde Ausschau halten, falls sie doch nochmal kommen, dann muss ich mir die Band tatsächlich nochmal anschauen. Ja.
Ansonsten anhören auf den bekannten DSP-Vertretern und da findet man was. Lass doch mal gucken, was wir als nächstes.
Ja. Oh, cool.
Bisschen Vocoder. Ist der jetzt im Glas runtergefallen oder war das im.
Ich weiß nicht. Ja, fand ich cool. Mr. Manic und Sister Cool, Schakatak.
Hat man jetzt sogar gehört, ne?
Ja,
also so unter unserem Quatschen, aber die findige Hörerin hat rausgehört, wie es heißt, genau. Ein Song, der im September 87 rauskam und sich sogar in zumindest Deutschland und England
platziert hat. Platz 18 in Deutschland, Platz 56 in England. Ja, ähnliches, also für Deutschland hat sich dann tatsächlich auch beim Album ergeben, Cool and Manic.
Also das relativ einfach, ganz gut. Ne?
Ja, genau, Mr. Manic and Sister Cool, dann halt andersrum, Cool and Manic.
Das war dann
schon okay.
Der Doppelname,
im,
oder
im
so?
März, genau, im März 88 dann dementsprechend ein bisschen später rausgekommen. Und in Deutschland immerhin Platz 34 in den Charts. Ja.
Was bei Schakatak sehr spannend ist, wenn man da mal so in die Diskografie, wie es ja so schön heißt, reinschaut, da schlagen doch wirklich 36 Wahnsinn, Studioalben zu Buche. Also wenn man bedenkt, dass die Band, gut, 1980 ist jetzt natürlich auch schon wieder ein paar Jahre her, aber die haben teilweise 3 Alben pro Jahr veröffentlicht, also wirklich guter Output und noch diverse Compilations dazu und haben deshalb auch heute noch, also ich meine, klar, es ist halt so, ne, pfleg deine Fangemeinde und die bleibt dir am Ende treu, haben sie gemacht und deshalb eine wirklich große Fanbase in UK und auch in Fernost, vor allem in Japan.
Aha. Ja, also ganz, ganz erstaunlich eigentlich, aber ich mochte sie auch, aber sie sind ein bisschen bei mir aus dem Gedächtnis gefallen tatsächlich, muss ich sagen. Also.
Ja, es ist nicht so die, ich sage jetzt mal auch jetzt nicht so die klassische Musik, die man jetzt so vor allem im Radio hört, weil sie auch so ein bisschen ja eher Pop, Jazz, Funk waren. Ne?
Genau.
Also es ist schon, ich sage jetzt mal, eine spezielle Nische und du hast noch irgendwie so ein paar Infos zu den Mitgliedern rausgefunden.
Zu den Mitgliedern, der Bill Sharp, den kannte man dann auch schon davor so ein bisschen, weil er mit dem Gary Numan relativ viel gemacht hat. Später dann auch wirklich stark in diese Jazz-Richtung noch gegangen ist.
Aber dann noch ganz kurz, wenn ich unterbreche, aber ja eigentlich musikalisch ja schon eine ganz andere Ecke ist. Ne? Also weil Gary Numan ja doch eher Synthi-lastiger und dunkler, möchte ich jetzt mal sagen. Ne? Ja. Das ist schon ein bisschen was anderes.
Interessant, ja. Bandmitglied war auch noch der Roger O'Dell. Der ist weder verwandt noch verschwägert mit Tom O'Dell.
Schade,
gell? Ich habe extra nachgeschaut. Aber
da hast du einen ganzen Stammbaum
Ja, genau. Ja, dafür ist er der Vater von dem Hausproduzenten Jimster. Der ist in England eine ziemlich große Nummer. Ich habe also auch 2 Tracks von ihm und die ich ab und zu bei meinen DJing-Aufträgen durchaus mal unterbringen, sagen wir so.
Ja, klar.
Weitere Mitglieder waren dann noch der Keith Winter und der Nigel Wright.
Ja. Der Name Schakatak, der hat sich übrigens abgeleitet von einem Plattenladen in Soho, in London, Record Check. Ich gebe jetzt zu, von Record Check auf Schakatak.
Shack Attack.
Ja, sie werden schon nochmal eine tiefere Story dazu haben.
Ich denke auch.
Warum, wieso? Wie gesagt, sie hatten sich ja 80 gegründet und dann ging es so 81 los mit Easier Said Than Done. Das ist auch ein schöner Titel. Leichter gesagt als getan. und haben dann es geschafft, in die Airplays letztendlich zu kommen. Und
genau.
Das war so ein bisschen der Türöffner.
Weiter ging es dann also auch wirklich mit dem Nightbirds Album und Single, 1982, das hat gut funktioniert. War ein ganz großer Hit auch Down on the Street, 1984 ist das rausgekommen.
Das ist eben genau so eine Nummer, ich glaube, da hört man den Titel ja. Und dann weiß man es, aber hätte, glaube ich, so ungestützt, wie es ja so schön heißt, glaube ich, nicht gesagt, erzähl mir doch mal einen Titel aus Mitte der 80er oder einen Titel ja. von Chaka Tak, ob man das gleich gewusst hätte. Weiß ich nicht, aber ja, das war
also
so.
Das mochte ich aber auch besonders gerne. Also das, mir wäre es jetzt schon eingefallen, ganz klar, war auch Platz 17 in Deutschland immerhin. Also ja,
das schon ganz gut. Das Besondere an dem Song war, also neben dem Song selbst, war auch das Video, weil das wurde nämlich, was damals auch nicht so üblich war, in einem Take aufgenommen. Das gab es zwar dann immer später, ich kann mich noch an irgendwelche Janet Jackson-Geschichten erinnern, aber das war damals, wie gesagt, wir reden ja vom Jahr 1984, alles auch ein bisschen anders von der Technik her, das war damals echt Benchmark. Ne? So ein Video oder ein Cut, das war schon... Ich sag mal so, das ist eine gewisse logistische Vorbereitung. Da darf halt nichts schiefgehen. Ich weiß nicht, wie viel Versuche sie gestartet haben.
Eine Benchmark war auch die Zusammenarbeit mit Al Jarreau, 85. Da haben die gemeinsam dann mit ihm eine Single rausgebracht, Day by Day. Danach wurde es wieder ein bisschen ruhiger, bis zu Mr. Manic und Sister Cool eben im September 87.
Ja,
dann ging es wieder runter.
Also in Deutschland.
So ein Hin und Her, ja. Ja, genau.
Aber wir hatten es ja anfangs schon gesagt, die Band hat eine große Fangemeinde, vor allem auch in Japan. Und das liegt daran, dass die auch Instrumentalalben, wie zum Beispiel Damakani 1988, vor allem exklusiv für den japanischen Markt veröffentlicht haben. Und ja, das ist natürlich auch ein Statement, ne? Einfach mal so für ein ist Land exklusiven Album zu veröffentlichen. Gut, bei wie viel hatten sie? 36 ist das jetzt auch, kann man schon mal eins exklusiv machen, alles gut.
Finde ich auch. Ja. In den 90ern hatten sie dann in den USA nochmal so ein bisschen überraschenden Erfolg, weil der in den Contemporary Jazz Charts dann eben stattgefunden hat mit dem Album Open Your Eyes 1992. Dann ging es auch nochmal so ein bisschen in diese Hip-Hop-Richtung 1997 mit Full Circle. Also sie haben wirklich ein paar Sachen ausprobiert und immer wieder auch Erfolge gefeiert. Bis zum 30. Jubiläum auch, das haben sie ein bisschen größer gefeiert, 2010. Das letzte Album insgesamt ist vom Oktober 23, Eyes of the World.
Ja, also generell ne, Respekt, also wirklich sehr lange aktiv und ja, wer weiß, vielleicht kommt da noch mehr. Wir hatten ja im ersten Teil auch über Imagination gesprochen. Und da hat der gute Keyboarder, der Bill Sharp, auch entsprechend mit einem guten Lee John von Imagination sogar ein Album zusammen veröffentlicht. Intimate Glow nennt sich das Ganze. Also von daher gibt es hier auch so die Querverbindung, nicht nur zu Gary Numan.
Stimmt. Lass uns doch noch mal kurz über den Gitarristen auch reden. Der Keith Winter ist aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegen. Aber sie haben dann relativ schnell auch wieder jemand gefunden, den Friedrich, genannt Frissy Carlson. Der wiederum ist einigen bekannt von Mezzo Forte.
Ja, weil du gerade Mezzo Forte sagst, ne? Ja. Gut, das passt musikalisch natürlich auch in dieses Genre rein, so ein bisschen Jazz, Funk und so weiter. Aber vielleicht kennen noch ganz viele oder auch so ein bisschen unbewusst eben Mezzo Forte selber. Und die hatten eine Nummer 83, Garden Party, die auch in Deutschland auf 36 platziert war. Und ist eigentlich eine isländische Band. Und die Musik war ich ganz gerne in so Titelmusikmäßig genutzt. Ne? Also ich glaube, die können wir auch mal als Hörtipp vielleicht sogar rauspicken.
Ja, gerne.
Weil das ist so, weiß ich nicht, für mich so ein bisschen, damals als wir irgendwie Herb Alpert hatten mit Rise, ist das auch so eine Nummer, die ich glaube ganz viele kennen, ganz viele aber vergessen haben und vielleicht auch eben gar nicht mehr wissen, Mezzo Forte lange nicht mehr gehört. Und da kommt der Link her, weil eben der...
Ja.
Frisi da entsprechend mit Chaka Tak verbunden.
Cool.
War. Ja, also das nur so als kleine Anmerkung.
Soll ich da mal weitermachen?
Lass doch mal schauen, was wir jetzt.
Oh. Oh.
Ah. Da werde ich doch ganz romantisch und sage...
Need you.
Ja, jetzt hat. So, jetzt haben wir es Gott sei Dank.
Ich habe extra mal gewartet, bis dann wirklich der Titel alles, auch kommt. I need gut. you. BBSMP waren das. Wahnsinn. Lang nicht mehr gehört.
Ich wollte gerade sagen, das ist so eine Nummer, die man irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ich habe die echt geliebt.
Ich auch.
Die Single davon und so weiter und fand das echt eine richtig starke Nummer. Aber auch so eine, die man, glaube ich, weiß ich nicht, nie wieder hört oder nie gehört hat, mehr oder weniger.
Ja, komischerweise, also obwohl ja auch wirklich, die Charts-Platzierungen haben durchaus gepasst, gell? So ist es ja nicht, aber...
Also gerade jetzt Deutschland, war wirklich, oder generell in Europa eigentlich, ne?
Ja, in Deutschland Platz 3, insgesamt 21 Wochen in den Charts, Österreich 25, genauso wie in der Schweiz. England ebenfalls Platz 3, dann Niederlande Platz 7, Schweden Platz 14 und ihr hört schon, nur europäische Staaten.
Ja, genau.
Und es ist tatsächlich so, obwohl die ja aus Florida kommen, gell? aber nur mit dem Song zumindest waren sie dann wirklich nur in Europa.
Generell. Also eigentlich ist es so ein bisschen,
Prophet, der im eigenen Lande nicht gilt, meinst
genau.
du?
Ja, Dankeschön, bevor ich wieder hier irgendwelche Zitate falsch rausbringe. Ja, weil es war so, dass irgendein US-DJ irgendwie ihre Songs im Gepäck hatte, nach Europa gereist ist und dann auch, muss man auch Deutschland loben, so ein bisschen Vorreiter war und es dann so gesehen dann von Deutschland aus in die anderen europäischen Ländern weitergeschwappt ist. Und man hat es am Anfang schön gehört und da ist mein Herz auch aufgegangen. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum ich die Nummer so mochte, weil man hier die gute TR-808 von Roland mal wieder so richtig schön hört. Und ich habe auch das, man müsste mal nochmal im AB-Vergleich hören, leichte Anhörtendenzen zu Marvin Gaye, Sexual
Find
Healing.
Ich auch.
So das Drum-Programming leicht ähnlich sein dürfte, auf jeden Fall ikonisch für mich einfach.
Ne? Toller Song, finde ich auch. Erschienen auch auf dem Album The Best Belong Together, was wiederum in Deutschland auf Platz 46 immerhin war. Darauf enthalten waren auch weitere Singles wie Be Gentle, in Deutschland Platz 12, Anytime, Platz 21 in Deutschland. Und On and On, Can We Go On? Da hat es dann für die Charts nicht mehr gereicht, aber ja.
Aber weil du gerade hier vor allem Anytime, auch das ist so eine Nummer, hat man, wenn man sie jetzt hört, BBSMP, Anytime, wird wahrscheinlich nicht so viel klingeln, hört sie euch an. Ich behaupte mal, also wenn ihr damals generell vielleicht offen wart für solche Musik, dann ist das auch wieder so ein fucking Ohrwurm, ehrlich gesagt, der eigentlich auch so einfach ist. Aber wirkungsvoll, um es mal so zu sagen.
Ja. Ich nehme das auf, ich werde es tun.
Was ich auch positiv finde, weil das ist ja auch nicht bei jedem Act so gewesen, die haben auch ihre Songs selbst geschrieben. Ne? Das muss man vielleicht auch oder darf man an der Stelle vielleicht auch einfach mal sagen.
Ja.
Und du hast das ja eingangs schon erwähnt, eigentlich kommen sie aus Florida.
Richtig.
Konkret aus Fort Lauderdale.
Da klingelt ja noch was bei mir, Fort Lauderdale. Ja, der gute Gerd Müller, da macht es bumm, ja, richtig. Gerd Müller ist nach seiner Zeit beim FC Bayern tatsächlich da ausgewandert mal für ein paar Jahre und hat für Fort Lauderdale in der amerikanischen Fußballliga gespielt.
Geht das nur mir so, ohne jetzt hier wieder zu weit den Bogen zu spannen, aber das gab ja auch noch Franz Beckenbauer, der bei Cosmos
New York,
gespielt hat. Das war ja alles so Ende der 70er, Anfang 80er Jahre. Und irgendwie jetzt habe ich das Gefühl, dass die letzten Jahre auch wieder so ein, wir lassen mal unsere Karriere in den USA ausklingen.
Hier
Marco Reus, der auch irgendwie bei LA Galaxies oder so, weiß ich nicht genau.
Ich glaube,
Vor
ein paar Jahren jetzt eben Beckham auch und so. Auch noch mal
beziehungsweise Ding, Messi.
Messi, genau.
Ja,
Messi
also ist ja jetzt eben. Auch nicht der kleinste. Fußballerisch auf jeden Fall nicht der kleinste Spieler.
Ja, ja.
Wir waren bei Gerd Müller. Fort Lauderdale, weil BBSMP daherkommt. Ja.
Ja, der Name ist ja irgendwie lustig, gell? Also da gibt es ja scheinbar auch ein bisschen mehr verschiedene Interpretationen, woher der kommt. Ja. Also einerseits sagen die Leute, okay, das kommt von Baby Virgo, also sprich kleine Jungfrau. Shocking Mr. P.
wer auch immer Mr. P ist, aber.
Oder von Baby Virgo and the Simple Mind Persuaders. Haben wir jetzt nicht hundertprozentig rausgefunden, was die richtige Lösung ist oder ob einfach beides gilt.
Wir können ja nochmal gucken, also die Mitglieder hießen Percy Rogers, da ist zumindest ein P dabei,
ja.
Beim Shocking Mr. P. Bei Calvin Williams sehe ich jetzt nicht so den Buchstaben drin und Frederick Bird auch nicht so zwingend. Nee. Also weiß ich nicht. Wir wissen auf jeden Fall, es gibt, die Buchstaben sind nicht zufällig aneinander gereiht worden.
Ja.
Es gibt eine Geschichte, die entweder die eine oder die andere Variante hat. Entdeckt sind sie auch von jemandem, der nicht ganz so unbekannt ist.
Ja, Stevie B, also der...
Wieder ein Buchstaben.
Sagen. Ja, genau, ja, da haben wir das B, aber kein P. Also irgendwie ist die Erklärung, ja. Also ich meine, den kennen natürlich auch einfach viele noch von Because I Love You. Das war aber eher eine Ballade. Das
ich wollte gerade sagen, ne, also jetzt, weil er war ja eigentlich so King of Freestyle und hat eher so Einfluss auf die Miami Dance Musik gehabt. Aber
das war ein bisschen untypisch eigentlich dann für ihn, ja.
Aber auch eine, also auch das muss man sagen, geile Nummer.
Ja.
Also ich finde die auch richtig, richtig cool eigentlich. Ne?
Ja.
Und aber mit den Jungs, die hatten halt so ein bisschen das Problem, du hattest es ja vorhin schon gesagt, die On and On, die war jetzt dann nicht in den Charts. Dann haben sie auch erstmal eine Pause gemacht, bis dann die nächsten zwei Alben kamen. Ne?
1992 tatsächlich erst Stronger Than Ever und ein Jahr drauf Shake That Thing. Beide aber wieder kein wirklicher Erfolg. Deswegen haben sie sich auch wirklich 93 getrennt. Und wir haben irgendwie nichts mehr groß rausgefunden, dass sie noch irgendwie
aktiv sind. Ja, sie haben einfach keine Aktivitäten
mehr.
Ne?
Ja, ja.
Nichtsdestotrotz, BVSMP, I need you, schalalalala.
Ja, ich mach weiter.
Ja, schalalalala. Das... So ein typischer 80er-Sound, ne?
Ja.
Da hat man sie noch ein bisschen gehört, die
gute Kylie. Ja, ganz kurz wollte ich ihre Stimme nochmal erklingen lassen. Kylie Minogue kam mir hier mit I Should Be So Lucky.
Ja, solltest du auch. Du bist hier mit mir beim Podcast.
Ja, bin ich.
Ja, wir haben es ja gerade schon gehört. Das war ein bestimmter Sound, auf den wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich zelebriere ein bisschen das VÖ-Datum. Weniger das in Australien. Das war am 29.12.1987. Aber wenn ich irgendwann mal Kylie Minogue treffen sollte und irgendwie nicht weiß, über was ich mit dir plaudern kann, würde ich sagen, Kylie,
hey,
do you know,
am Veröffentlichungstag bist du tatsächlich 18 Jahre alt geworden.
Ja,
der Wahnsinn.
Also ich habe zusammen mit Kylie Minogue in gewisser Weise die Unabhängigkeit, nein, Quatsch, ich habe meine gehabt mit 18 und 2.1.88 kam die Single raus.
Ein Riesenerfolg. Wahnsinn.
Ja,
also war wirklich weltweit ein Hit. Also in Deutschland auf der 1, UK, Australien. Tatsächlich, sie kam ja aus Australien, da ist es natürlich kein Wunder, dass es auf der 1 auch gelandet ist. In Österreich immerhin Platz 4 und in den USA auf Platz 28.
Der Punkt war, dass es aber nicht die wirklich erste Single war, sondern es war in dem Sinne die zweite Single von Kylie. Denn sie hatte davor mit The Locomotion zumindest regional in Australien
eine richtig große Region.
Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Aber so weltweit ist sie eben dann mit I Should Be So Lucky durchgestartet. Und der Song, und das meinte ich ja vorhin mit, man hört es so ein bisschen raus, den haben die berühmten drei zu verantworten.
Doc Aitken Waterman. Manchen auch noch bekannt. Unter diesem Namen haben sie zum Beispiel auch einen Hit Roadblock herausgebracht. Aber ansonsten waren die eher im Hintergrund und haben wirklich
viel Geld verdient.
Produziert für andere und sehr viel Geld verdient, muss man schon sagen. Ja?
Ja. Und die Geschichte ist, jetzt zu der Nummer, dass eben, wie gesagt, Kylie mit als solches international gesehen, wie gesagt, wir reden jetzt nicht nur von Australien, noch nicht wirklich bekannt war. Und nichtsdestotrotz sind aber Doc Aitken Waterman auf sie aufmerksam geworden, eben aufgrund des Erfolges in Australien. Und haben sie dann einfach mal, na komm, lass doch die mal hier einfliegen. Und ja, dann saß sie da irgendwie 40 Minuten lustig rum, weil die Jungs irgendwie, warte mal, ich wusste gar nicht, dass die da ist, haben in der Zeit den Song geschrieben. Also auch das, ne? Also ja. 40 Minuten angeblich. Oder dann hat Kylie eine Stunde lang ihre Vocals aufgenommen und musste dann wieder zurück nach Australien, weil sie ja auch parallel noch Schauspielerin war, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und dann ging es dann nochmal weiter. Ne? Das ist ja schon in Anführungszeichen, was heißt peinlich, doch in gewisser Weise schon.
Ja, ja.
Die haben es dann halt auch mal liegen lassen, so nach dem Motto, ja, haben wir halt mal aufgenommen, ja, pff, ja, was soll's. Und erst auf Druck des Geschäftsführers des australischen Labels, Mushroom Records, haben die dann das Ding fertig gemacht und dann entsprechend veröffentlicht. Kylie selber hat den Song gar nicht gehört, bevor das Ding irgendwie rauskam. Und ja, und dann ist es entsprechend dieser Erfolg geworden. Also man muss nicht immer jahrelang produzieren und machen, manchmal reichen auch 40 Minuten aus.
Ja.
Zumindest wenn man Stock Aitken Waterman heißt und Kylie Minogue als Sängerin hat scheinbar.
Ja. Aber es ist super. Also sie haben ja dann wirklich, als es so ein Erfolg wurde, sind sie zu Boden auf den Knien gekrochen sozusagen und haben dann gesagt, also Kylie, das tut uns echt leid, dass wir den Song so lange auch am liegen
lassen. Naja, ich meine, auch nachvollziehbar, weil ich meine, stell dir mal vor, du hast hier plötzlich den weltweiten Mega-Hit und die Künstlerin ist so ein bisschen pisst auf dich möglicherweise, dann musst du natürlich hin. Ne? Und das, ich meine, es gibt Schlimmeres, ne? Aber das hat ja auch der Stock dann entsprechend gesagt, dass er irgendwie 88 nach Australien ist und sich dann mit Jason Donovan, der damals ihr Freund war, und dem Manager in der Bar getroffen hat und angeblich wirklich auf, ja, wie du gesagt hast, auf Knien angekrochen kam und sich entschuldigt hat. Und ja, wir wissen ja auch, die Erfolgsgeschichte ging ja dann auch entsprechend weiter und sie haben dann ja auch ein Album gemacht und das war ähnlich erfolgreich, ne?
Du sagst es, Kylie genannt, einfach nach ihr, war am einfachsten, ist dann im Juli 88 rausgekommen und hat in Australien ja erstaunlicherweise nicht die Nummer 1, sondern nur Platz 2 als höchste Platzierung bekommen, aber in England Platz 1, Deutschland Platz 8, Österreich 15 und Schweiz Platz 7. In den USA fiel es der Kylie ein wenig schwerer, auch mit dem Album nur in Anführungsstrichen Platz 53.
Ja, hat aber nicht verhindert, dass es insgesamt über 6 Millionen Einheiten verkauft hat. Und ja, ich gebe auch ehrlich zu, so ein bisschen Outing, ich fand sie auch sehr süß auf dem Cover. Also
ja,
es gibt sozusagen eine echte Verbindung zwischen ihr und mir.
Aha.
Vor allem, weil du es gerade gesagt hast, in UK war das Album auf 1. Und da war es nicht nur einfach auf der Eins, ne? Da gibt es ja noch ein bisschen mehr Superlative zu sagen.
Ja, ja. Es war 6 Wochen auf der Eins zum einen und auf Platz 5, wenn du dann das gesamte Jahrzehnt angeschaut hast, der meistverkauften Alben.
Ja, also schon definitiv, da hat sich gelohnt. Da haben sich die Reisekosten wahrscheinlich wieder eingespielt, würde ich jetzt sagen.
Waren auch noch ein paar ganz geile Singles dabei, also Got to Be Certain, The Locomotion, was dann ja erst später nochmal im Rest der Welt zum Hit wurde, aber da kommen wir dann auch nochmal kurz drauf und so. Je ne sais pas pourquoi und außerdem noch It's No Secret und Turn It Into Love. Das waren dann so spezielle Erfolge in den USA und Japan.
Die Musikrichtung, die unter dem das eigentlich fiel, nannte man Bubblegum Pop. Und
Also da kann man gut Kaugummi kauen dazu, finde ich. Nein, Quatsch. Also es ist einfach so eine fröhlicher, optimistischer, positiver Grundton und finde ich.
Es gibt ja auch eine offizielle Definition, die habe ich hier mal rausgeschrieben, dass Bubblegum Pop ein Genre der Popmusik ist, deren Anspruchsniveau sich an der Altersgruppe von Kindern orientiert und insbesondere durch eingängige Melodien, simple Liedtexte, lebhafte Rhythmen und besonders häufige Wiederholungen des Refrains geprägt ist. Also klingt eigentlich jetzt gar nicht mal so positiv. Und wer jetzt denkt, ja, das waren halt die komischen 80er, ne? Die haben so einen Quatsch halt rausgebracht und hier Stock Aitken Waterman und sonst was, die sind schuld dran. Nein, denn das geht ins Jahr 1967 ja, zurück.
Damals wurde dieses Label Bubblegum Pop praktisch für eine Band The Lemon Pipers und Green Tambourine verwendet. War in England Platz 1 dieser Song. Aber auch weitere Beispiele sind wirklich aus frühen Jahren. Yummy 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 von Ohio Express oder Sugar Sugar von den Archies. Ja, also das würde ich jetzt, ja, passt schon, kann man, aber für mich ist Bubblegum Pop mehr Kylie Minogue als diese alten Bands. Also.
Ja, ich hätte es jetzt auch nicht direkt in Verbindung gebracht. Vor allem, weil du gerade die Archies genannt hast. Das war ja bei denen nochmal spezieller, dass das ja eigentlich auch so ein bisschen Role Model für so klassisch fiktive Bands war. Mhm. Ne? Also die jetzt so gesehen, wir hatten ja irgendwann auch schon mal das Thema irgendwie Milli Vanilli und wie sie da alle hießen. Das ist eigentlich ne, auch es, da ja. Ne? Gar nicht Böses. Das gab es auch schon in den 60er Jahren so gesehen. Also ja. Und ja, da kommt das Ganze her. Aber ja, es stimmt schon so. Ne? So die 80er haben, ich sage mal so, vielleicht ist noch mal stärker geprägt den Gammel.
Bubblegum-Pop. Ja. Ja, du konntest ja gerade stolz sein. An deinem 18. Geburtstag kam die Single heraus. Und ich bin stolz, dass Kylie Minogue mein Jahrgang ist. 1968 geboren, am 28.05. in Melbourne.
Das heißt, du willst damit sagen, wir haben beide ein Argument, nach Australien zu fliegen und uns mit Kylie zu treffen.
Finde ich schon, ja.
Ja. Es gibt schlimmere Termine, denke ich mal. Vielleicht treffen wir auch nicht ihre Schwester und ihren Bruder.
Ne? Wer weiß. Genau, Schwester Dani Minogue, also Danielle eigentlich, aber als Dani mit Doppel-N, Doppel-I geschrieben. Auch hat auch wirklich im Musikbusiness versucht, stärker Fuß zu fassen. So erfolgreich wie die große Schwester Kylie war sie nicht, aber trotzdem auch ein paar ganz gute Sachen gemacht. Also ich kann mich noch erinnern an so einzelne Singles, die dann auch hier so von Münchner DJs tatsächlich nochmal geremixt wurde, so ganz offiziell. Also war auch eine ganz gute Zeit.
Stimmt, ja, I Begin to Wonder.
Genau, I Begin to Wonder, ganz genau. Also, richtig.
Ja, der Bruder war dafür ganz banal, was heißt ganz banal, Kameramann im australischen Fernsehen. Auch ein Job, den wahrscheinlich manche gerne machen würden. Ne?
Eben, also und das erklärt auch ein bisschen, warum Kylie auch nicht nur als Sängerin so erfolgreich war, sondern eben auch im Schauspielbereich.
Ja. Aber wir müssen, glaube ich, bevor wir auf das nochmal, weil es gibt ja noch ein paar Gossip-Sachen dazu sagen, aber vor allem nochmal, wir haben ja vorhin schon so ein paar Superlativen gehabt bei ihr, ne? Also, dass sie da wirklich richtig meistverkaufteste Alben des Jahrzehnts. Ja. Sie hat insgesamt 35 Top-10-Hits in UK gehabt und war damit die zweiterfolgreichste Chartsängerin nach Madonna. 70 Millionen Tonträger, zweimal Grammy, mehrmal Brit Awards. Also das ist ein Track Record, der Respekt.
Absolut.
Ja.
Was auch irgendwie lustig war, du hast ja schon selber gesagt, du standest durchaus ein bisschen auf sie, aber das ging nicht nur dir so. Also da gab es auch andere Männer in ihrem Leben. Wir hatten ja schon Jason Donovan erwähnt.
Ja, den gab es auch.
Genau, den gab es auch. Und sie war ja auch mit Michael Hutchins tatsächlich zusammen. Und da gibt es auch noch eine lustige Story. Angeblich soll der ja für den In Excess-Song Suicide Blonde von den blonden Haaren von Kylie ein wenig inspiriert worden sein.
Ja, ich müsste jetzt mal den Text genauer anhören, was als Suicide Blonde alles so gesungen wird.
Ja.
Muss ja nicht unbedingt was. Ist halt die Frage. War der Song eher 89 oder wäre 91?
Das ist jetzt die Frage.
Müsste man nochmal nachschauen.
Ja, ich tippe 91.
Ja, könnte sein. Ja, aber du hattest es ja auch gesagt in Bezug auf ihren Bruder Kamera, weil sie war vor der Kamera oder beziehungsweise hat vor der Kamera eigentlich ihre Karriere gestartet. Bereits schon mit 11 Jahren war sie bei den die Sullivans. Und dann so richtig ging es dann durch die Decke, eine Soap-Oper, die ich aber nie so wirklich gesehen habe,
weil sie
dann in Deutschland ausgestrahlt wurde.
Ja, wurde sie, ja. Also das war bei uns, dann hieß es Nachbarn oder Neighbors eben im Original. Ja, da ging es dann immer um die Love-Story zwischen Charlene und Scott. Und die waren eben von Kylie und Jason Donovan dann.
Die eben aber auch in echt dann sich gefunden haben, zumindest
damals. Da hat die Kamera vielleicht ein bisschen mitgeholfen und dann hat es irgendwie auch geklappt. Ja.
Also das war auf jeden Fall eine richtig erfolgreiche Geschichte. Hohe Einschaltquoten, hat auch Preise gewonnen, zumindest im australischen Fernsehen. Und weil wir ja anfangs schon mal über das Thema Locomotion gesprochen haben, ne? Die Geschichte, wie das zustande kam, ist, dass 1987, ja, da gab es ein Benefizspiel im Fußball und da haben die Neighbors-Darsteller den Song, also das ist eigentlich von Little Eva,
ja.
The Locomotion, haben sie gesungen und das hat dazu geführt, dass sie einen Plattenvertrag bekommen hat, also in dem Fall die Kylie, und dann hat der Song allein in Australien halt richtig für Furore gesorgt, ne?
Absolut. War 7 Wochen auf Platz 1 und war dann später im Nachhinein die erfolgreichste Single des Jahrzehnts in Australien.
Also schon wieder das Jahrzehnt. Und
ja,
das war halt der Grund, warum eben Stock Aitken Waterman auf Kylie aufmerksam geworden sind und ja, entsprechend dann das Ganze, die ganze Geschichte ins Rollen gebracht haben und haben dann auch nochmal eine neue Version von The Locomotion.
Das und die auch, wurde dann auch weltweit zum Erfolg gegeben.
Ja. Richtig. Und das ist auch auf dem Album zu finden. Und ich hätte jetzt gesagt, bevor wir jetzt einen Podcast alleine über unsere Träume
machen wir mal weiter.
Ich glaube, da kommt auch was ganz Interessantes.
Ja.
Mehr was für die Mädels in dem Fall.
Famous. When will I be famous?
Also immer die Intros.
Jetzt. Geil, gell?
Ja.
Mochte ich sehr gerne damals, muss ich schon sagen. Wie gesagt, When Will I Be Famous von Bros.
Auch eigentlich ein Act, den man heute so, also wenn man bedenkt, wie damals habe ich so ab und an nochmal vielleicht eine Bravo gelesen. Die waren ja auch immer omnipräsent. Ne? Mhm, also ja. Wenn man bedenkt, wie präsent die eigentlich waren und wie wenig man jetzt so noch so mitbekommen, auch, wie gesagt, wir denken ja nochmal auf, ein bisschen was gab es dann ja schon, aber eben so Ende der 80er, also jetzt eben 87, 88 rum, da haben die so richtig abgeräumt. Und es gibt auch eine kleine Parallele zu Kylie eigentlich, ne?
Die Erfolgsstory ist so ein bisschen ähnlich, weil ihre erste Single, das war I Owe You Nothing, das war nur so teilweise, also nicht überall, ein ganz großer Erfolg. Und durchgestartet sind sie international dann tatsächlich erst mit der zweiten Single, eben mit When Will I Be Famous. Und auch in diesem Fall wurde die erste Single dann nochmal re-released und ist dann zum richtigen Erfolg geworden. Ja. Also manchmal muss man mehrere Anläufe nehmen und in dem Fall war es eben auch so. Ja.
Aber eben die When Will I Be Famous war, wie du richtig gesagt hast, das war halt eine Top-10-Single eigentlich, ich sage jetzt mal, fast überall, mehr oder weniger, außer in den USA. Ist aber auch okay, weil ich glaube, das ist halt jetzt auch nicht so, sag mal so, ich würde auch nicht tauschen wollen. Ne? Also wenn ich den Erfolg so in Europa habe, wie die Jungs das hatten, das war schon einfach echt, echt großartig. Und auch die Nummer hat sich so ein bisschen erstmal schwer getan. Ne? Also sie stieg dann erst in den UK auf 81 ein, ist dann wieder raus und ist dann erst im Januar wieder reingekommen und hat sich dann aber eben bis auf Platz 2 vorgearbeitet. Und in Deutschland war das alles nochmal ein bisschen später. Die hat nämlich in Deutschland erst dann im April sogar einen Peak gehabt. Also das heißt, jetzt muss ich mal nachdenken, wenn das Tape Anfang 88 aufgenommen wurde.
Ja, warst du recht früh dran,
würde ich auch mal sagen. Ein bisschen in der Zukunft.
Ja, das dazugehörige Album kam dann im März heraus, Push. Es hat gut gepusht, würde ich sagen. Ja. Ist in Deutschland und Österreich auf Platz 6 gelandet, in der Schweiz auf der 3, Italien Platz 7. 4-mal Platin in England, was zu Position 2 gereicht hat. Und Neuseeland, Platz 1 sogar. Wahnsinn. Aber
Zimbabwe bitte nicht vergessen.
Oh ja, stimmt. Oh, Zimbabwe, Platz 10. Der Wahnsinn. Aber die USA wieder hinterhergehinkt mit 171 in der Platzierung unter ferner Liefen leider.
Ja, ist halt so manchmal. Ne? Wir haben ja schon übersprochen, die erste Single war eigentlich die I Owe You Nothing. Da sind auch noch andere Nummern drauf, ne? Drop the Boy. Mhm. Was ich auch wirklich sehr schön finde, und ich habe mir auch vor allem das komplette Album nochmal reingezogen. Es gibt noch einen Song, der heißt Cat Among the Pigeons. Das war übrigens eine Doppel-A-Seite und generell, und da habe ich so ein bisschen die Assoziationen gehabt, weil ich finde, stimmlich, und das ist jetzt eigentlich eher ein Lob an, an Bros. Ich finde, dass da so, ich sage jetzt mal, George Michael referenzmäßig schon irgendwie auch ein bisschen vielleicht durchzuhören ist von der Art und Weise. Und, darf man auch nicht vergessen, es gab ja dann, ne, Wham hatte sich ja aufgelöst.
Ja.
Das heißt, irgendwie die, wie soll ich sagen, die Suche nach einem Ersatz für Wham war ja jetzt nicht total falsch. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der Grund, weil nämlich zum Beispiel die eben, was ich gerade gesagt habe, Cat Among the Pigeons, ein bisschen für mich nach A Different Corner klingt, von der Instrumentierung und auch vom Feeling. Und sie ja auch eben dann eine Doppel-A-Seite rausgebracht haben mit einem Weihnachtssong entsprechend bei der Nummer drauf. Und da gab es bei Wham ja auch sowas, ne?
Ja, ich erinnere mich an Last Christmas, logischerweise. Und ja, die Bros haben dann gesagt, okay, da machen wir halt auch Silent Night noch dazu. Lassen wir das dazu gesellen, ja.
Nur mit dem Unterschied, die hört man jetzt nicht seit 40 Jahren, ne?
Nein.
Schade, haben sie irgendwie leider nicht geschafft. Auch ganz spannend, dass, also wenn man auf die Credits, also sprich draufschaut, wer hat denn das geschrieben, dann steht da eigentlich The Brothers. So, und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, für alle, die jetzt nicht total deep into Bros sind, also ich meine, gut, Bros sagt vielleicht schon irgendwie, das könnten auch Brüder sein.
Ja.
Es sind sogar Zwillinge, Matt Goss und Luke Goss. Und deshalb war auch der Gedanke von dem Nicky Graham, der die Musik geschrieben hat, und dem Tom Watkins, dass man das unter dem Pseudonym The Brothers schreibt, was ein bisschen den Anschein erwecken sollte, dass die zwei das geschrieben haben.
Ja,
haben sie aber eben nicht. Ne? Also das nur so als Insight. Und Insight, weil Tom Watkins, den kennt man auch nochmal aus ganz anderen Geschichten.
Ja, ja, ja. Total, also Art of Noise, Frankie Goes to Hollywood, Relax hat er gemacht.
Also die Cover, ne?
Die Cover, Entschuldigung, ja. Außerdem noch das Management auch gemacht für die, unter anderem für die Pet Shop Boys, East 17.
Ja. Und dann entsprechend natürlich auch für Bros.
Ne? Genau.
Macht ja auch dann Sinn. Was auch, also deshalb, da haben sich die beiden schon sehr Gedanken gemacht, also hier eben der Graham und der Watkins, dass sie die Songtitel auch sehr auf Jugendthemen geschrieben haben. Ne? Also das heißt, auch wenn das manchmal sehr fröhlich klingt, sind da durchaus ernste Hintergründe.
Ja, ja, also da geht es dann, was weiß ich, um Armut, um AIDS, um Trennung, um das schwierige Erwachsenwerden. Also haben schon wirklich so ihre Themen aufgegriffen. Ja,
ja.
Passte gut zu ihnen.
Was ein bisschen schade ist, auch so eine kleine Nebengeschichte. Das Album, hattest du ja gesagt, war in England zwar viermal Platin, aber nur auf Platz 2. Und der Punkt, warum es nicht auf Platz 1 gegangen ist, war, es gab die Now That What I Call Music und das Tracy Chapman Album. Und die haben in der Zeit irgendwie so ein
blockiert,
bisschen
oder?
Blockade, Roadblock gemacht.
Ja, 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 ja.
Und das Krasse ist aber, dass das Bros-Album 1988 mehr als die beiden Alben zusammen verkauft haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, da fehlt es an den Einheiten, sondern eigentlich nur irgendwie, die hatten
blödes Timing, gell?
Ja, blödes Timing, weil es war insgesamt auf Platz 4 der Jahrescharts in UK. Also das heißt, echt ein bisschen doof, ärgerlich.
Ja. Neben den beiden Goss-Zwillingen war ja auch noch ein drittes Bandmitglied dabei, der Bassist Craig Logan. Ganz am Anfang haben sie sich auch noch Caviar genannt als Band und dann erst in Bros umbenannt. Aber im Fokus waren immer die beiden Zwillinge. Also das waren wirklich so die Hingucker. Es gab wahnsinnig viele Mädels, die richtig gut fanden. Die nannten sich dann auch dementsprechend Brosettes. Also hat natürlich gut gepasst. Also eine Band, die echt auch nicht nur bei den Mädels, sondern insgesamt halt auch wirklich dann den Erfolg angezogen hat und waren die besten britischen Newcomer des Jahres, haben den Brit Award auch gewonnen. Und waren eine Zeit lang wirklich sehr erfolgreich, wobei das auch jetzt nicht auf immer und ewig so war.
Naja, aber eben 88 haben sie wirklich abgeräumt mit viermal Top 5 und auch eben einmal Nummer 1. Und ja, es war dann aber so, dass es Januar 88, also nach dem großen Erfolg, dann auch schon so ein bisschen Zwist gab. Also sprich, die Gosbrübe und der gute Herr Logan haben sich so ein bisschen... ja, nicht mehr so wohl miteinander gefühlt, wobei für den guten Herrn Logan war das jetzt, also für den Craig war das gar nicht so doof, denn der hat sich dann als ja als Manager im Musicbiz sehr tätig umgetrieben, war unter anderem für Tina Turner zuständig und auch nicht die schlechteste Position Labelchef bei RCA. Nebenbei hat er sich dann noch ein bisschen mit den Jungs gestritten hinsichtlich des Bandnamens. Wobei, ja, ich meine, er ist jetzt nicht unbedingt ein Bruder von denen. Ne? Also deshalb weiß ich nicht. Aber keine Ahnung, vielleicht hat er den Namen damals entdeckt oder gehabt. Ne?
So ich denke auch. Ne? Also jedenfalls hat er sechsmal, waren die Richtersprüche zugunsten von Logan, dass er also sozusagen
Er wird schon irgendwo ein bisschen was in der Tasche gehabt haben. Ne? Ja, du hattest es schon gesagt, der Erfolg hat nicht ewig gehalten. Es war dann auch, wobei am Anfang war es schon so, dass sie zumindest in UK durchaus auch als Duo erfolgreich waren, hatten immer noch mal 3 Top-10-Hits und haben dann auch, es gab ja noch mal Band Aid Teil 2, haben da auch 89 mitgenommen. 90 wurde es dann so ein bisschen dünner, mehr oder weniger. Ne?
Ja, nur noch eine Single, dann haben sie eine Auszeit erstmal genommen, dann 91 nochmal alles versucht, das dritte Album Changing Faces rausgebracht, aber es blieb deutlich hinter den bisherigen vorherigen Erfolgen zurück. Dann haben sie sich sogar als Duo getrennt. Matt Goss hat allein weiter als Sänger noch gemacht unter seinem ganz normalen bürgerlichen Namen. Der Luke, sein Bruder, ist dann ein bisschen mehr in die Schauspielerei und Musical-Business rübergewechselt. Ja, trotzdem wird auch immer wieder gesagt, hey, Reunion, wie wär's? Schaut doch mal und so. Aber
ja, es gab dann eine. Es gab 2017. Dann schon eine. Ja, 2017 haben sie dann auch innerhalb kürzester Zeit, also das heißt, die Fans haben dann doch sich noch an Bros erinnern können. Aber es gab auch so eine Doku über die Reunion und die Proben für das Konzert. Und ja, das hat dann auch dafür die 2019 nochmal irgendwie das gemacht haben. Also das heißt, wer weiß, vielleicht gibt's.
Aber tatsächlich waren sie dann speziell in London immer unterwegs. Ja, sind jetzt also keine wirklich großen Europa-Tourneen mehr.
Nein, das denke ich auch, macht ja auch Sinn, weil gerade in UK hatten sie ja auch entsprechend ihren riesengroßen Erfolg. Gut. Du drückst mal wieder, würde ich vorschlagen, oder?
Mach ich. Oh, shit.
Da können wir vielleicht schon mal rein, weil ich glaube, auch da wird es wieder ein bisschen dauern, bis die Vocals kommen, oder?
Da hast du wohl recht, ja. Talk to Me von Dal Bello war das jetzt gerade.
Ja, eine Künstlerin, die wir auch schon zweimal gesprochen haben. Einmal mit einem Song, der Let's Tango heißt, in Folge 9 und davor in Folge 8 zum Thema 9,5 Wochen, da die entsprechend auch mit Black on Black da vertreten ist. Und das ist deshalb spannend, weil das alles mit dem Song, über den wir jetzt gerade ein bisschen sprechen, zu tun haben. Ne? Da ist das Album nämlich dann das Relevante.
Das Album, das Relevante, genau. Das war jetzt, Talk to Me war die dritte Single nach Let's Tango dann auch. Hat tatsächlich in Deutschland immerhin Platz 57 geschafft und in Kanada 84. Man muss dazu sagen, Dal Bello, Lisa Dal Bello, kommt aus Toronto in Kanada eben und war dann dort vor allem eine wirklich bekannte Künstlerin. Das Album habe ich auch daheim. Das war schon das 5. Studioalbum von ihr, She, im November 87 rausgekommen, auch in den Charts platziert, in der Schweiz sogar auf Platz 20, in Deutschland 51. Und da sind dann eben auch die genannten Singles schon mit dabei, wie gesagt eben Black on Black, Let's Tango und als letzte Single dann auch noch Immaculate Eyes, wobei David Gilmour an der Gitarre da mitgespielt hat.
Also auch nicht der schlechteste. Du hast hier den Gitarristen und ich sag, dass die gute Lisa auch noch den Fairlight benutzt hat.
Ja.
Da habe ich übrigens letztens eine richtig schöne Doku gesehen über die Entstehung. Der kommt ja auch eigentlich aus Australien. Ich glaube, das wissen auch nicht unbedingt alle. Mhm. Und Peter Gabriel hat, und das hatten wir, glaube ich, aber schon mal gesagt, als wir mit Fairlight gesprochen haben, war ja so der Visionär, der damit sehr viel zu tun hatte. Ne? Ansonsten haben wir hast du ja schon gesagt, wir hatten oder wir haben ja schon mal ein bisschen über Diablo gesprochen. Und deshalb hätte ich auch gesagt, wollen wir vielleicht da gar nicht so viel nochmal erzählen. Sie hat eigentlich schon in den 70er Jahren angefangen, ne? Hat dann sich aber mehr zur Rockmusikerin gewandelt. Und das Zitat finde ich immer noch schön, dass sie eben sehr erfolgreich in Kanada war und da sogar die, wie heißt es so schön, abwechslungsreichere Antwort auf Kate Bush ist. Also das finde ich schon ein extremes Ausrufezeichen. Und ja, hat dann eben auch immer noch mal auch weiter Songs für andere geschrieben oder auch Duette mitgemacht. Und Sailor Moon beispielsweise, ne? Ja, Radio-Singles und auch die Stimme dafür gegeben. Und ich finde die Side Note zum Thema Nena, die finde ich noch ganz, ganz spannend, weil ich glaube, das wissen auch nicht alle.
Ja, echt verrückt. Also sie hat dann wirklich zunächst übersetzt beziehungsweise nochmal umgeschrieben die englischen Texte für Nena. Für die englische Version war dann It's All in the Game.
Genau, so hieß das Album dann nämlich. Ja. Ne? Und das war alles 85. Also das heißt, Lisa Dabello und Nena haben eine gute Vergangenheit.
Wer hätte das gedacht, gell?
Ja, also von daher hat Nena da schon auch, ja, zumindest kanadisches Englisch gehabt.
Würde ich sagen, ja.
Ich glaube, wir sollten zur letzten Nummer springen, oder?
Ja, machen wir, machen wir.
Oh. Okay.
Ja, mal was anderes.
Aber vom Genre relativ klar zuzuordnen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, doch, doch. Das hört sich schwer nach Italo-Disco an.
Ja, nennt sich auch entsprechend Italo-Bootmix 1988, Part 10. Also es gibt gar keinen echten Künstler, oder beziehungsweise wenn dann Various. War eine Nummer, die gebe zu, ich wusste gar nicht, dass ich sowas mal aufgenommen habe, aber die sich dann doch in den Charts sogar auf 35 und 7 Wochen gehalten hat in Deutschland. Und ich gebe zu, ich habe mir die Nummer komplett angehört, aber ich hätte ehrlich gesagt keinen einzigen Künstler.
So richtig rausgehört, meinst du?
Ja, und deshalb habe ich das mal, das muss ich jetzt ablesen.
Ja, ja.
Also auf der A-Seite ist Mr. Me mit I Go Down, dann S50, da gab es übrigens auch mal einen Sampler von Roland, Input, dann Hypnosis, die kann man kennen, genau. Aber nicht, also ich kannte nicht Droid, ehrlich gesagt.
Nee.
Valentino mit Tonight, Ken Laszlo, Glasses Man und Sabrina, die kennen wir auch noch, mit in dem Fall Sexy Girl. Und auf der B-Seite, ich weiß nicht, die darfst du auch gerne.
Ja, da war es Linda Jo Rizzo, die war schon in den 70ern recht erfolgreich, lebt in München tatsächlich. Also ich habe die schon kennengelernt.
Siehst du mal.
Dann nochmal S50 oder 50 mit Input nochmal drin, lustigerweise. Sandy Martin mit Love Synchronicity, Rick Rock mit Take Me Away. Roy, Shooting Star und Ross, Don't Stop. Also da alles Mögliche mit reingemischt.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Aber wenn wir schon gesagt haben, Part 10, heißt es also, das war so eine Art Serie, die 83 mit Hypnosis und damit den durchaus bekannteren Nummern Polestar und Oxygen gestartet hat. Also die haben das dann eigentlich sehr konsequent fortgesetzt, so über die Jahre dann immer wieder ein paar Mixe veröffentlicht und die waren auch durchaus in den Charts erfolgreich vertreten. Also Deutschland hat an dem Italo Bootmix Spaß gehabt, ne? Und wenn man so guckt, da war ja auch dann mal unser guter Dan Harrow mit Don't Break My Heart mit dabei, Scotch. Ihr sagt auch noch hier der Eddie Hunting, USSR war es. Dann
TransX ja auch,
gell? Ja.
Und Koto, ja, das ist Wahnsinn. Alle kennt man irgendwie halt
noch, gell? Wobei TransX ja eigentlich auch Anfang der 80er war, ne? Also Alter, keine Ahnung, wie sie da die Rechte gekriegt haben. Auf jeden Fall, ne? Also ein sehr, sehr bunter Mix. Und spannend vielleicht auch noch, ich glaube, das haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder gesagt. Das kam eigentlich über das Label Six, nach Deutschland vor allem, ne? Die wirklich gerade im Hinblick auf Italo-Disco sich einen Namen gemacht haben und ein deutsches Label sind. Ne?
Genau, also das war gegründet vom Bernhard Mikulski, der uns leider inzwischen verlassen hat, 71 schon in Hessen.
Also das Label wurde das gegründet. Label gegründet, ne? Also
ja, genau.
Entschuldigung, oh, später.
Das wäre jetzt missverständlich, Entschuldigung. und hat dann wirklich sich sehr stark auf Pop und Disco konzentriert, auch den Begriff, die Bezeichnung Italo-Disco praktisch erfunden. Und in einer Compilation, The Best of Italo Disco Volume 1, 1983, eben tatsächlich festgehalten.
Und das Besondere daran ist eben vor allem, damit haben sie angefangen, dass sie sich eben nicht nur auf, also auch wenn es Italo Disco heißt, dass sie sich eben nicht nur auf Musik in dem Sound aus Italien begrenzt haben, sondern auch Musik aus anderen europäischen Ländern, also auch in dem Sinne zum Beispiel Deutschland, ne, mit integriert haben. Und da gibt es zum Beispiel, den können wir vielleicht mal so, weil es eine nette Side-Note gibt, den Mike Marine. Ich weiß nicht, ob dir der Name noch irgendwas sagt. Nee,
hat mir nicht mehr so wirklich was gesagt.
Ja, ja, sagen wir mal so, der hatte 86 mit Love Spy in Deutschland eine Top 16 Erfolg. Und das Spannende daran ist, dass der gute Hubert Kemmler, Hubert K. da mitgeschrieben hat. Also das heißt, Hubert K. hat nicht nur NDW und eigene Musik gemacht, sondern er hat
auch sowas,
und die anderen großen Hits, die er geschrieben hat, sondern auch klassisch Italo-Disco. Also von daher, ja, das fand ich ganz spannend. Und wie gesagt, irgendwann, wir reden jetzt, glaube ich, schon mehrfach darüber, Italo-Disco ist irgendwie so ein echtes Muss mal.
Irgendwann müssen wir es mal machen. Also mir fällt das auch immer wieder auf. Also auch ein alter Münchner DJ und Produzent, der inzwischen aber auch viel in Berlin ist, der Matthias Modica, der ist in Rom geboren und hat einen totalen Bezug zu den Italo-Disco-Sachen und macht dann wirklich auch so weltweite Tourneen mit seinen DJs zum Thema Italo-Disco, aber ein bisschen moderner interpretiert. Also wirklich geile Geschichten, bringt tolle Sachen auf Toytonics, heißt sein Label jetzt gerade, heraus. Also insofern könnte man das durchaus mal aufgreifen.
Ja. Ja. Sagt auch gerne von eurer Seite, ob ihr da irgendwie mal Bock drauf habt, dann in Richtung Italo-Disco zu gehen. Dann nehmen wir das gerne in unsere Wunschliste mit auf. Und wünschen ist ein gutes Stichwort oder eine gute Überleitung. Wir wünschen euch alles Gute.
Eine schöne Zeit.
Und hoffen, dass ihr mit der Folge wieder Spaß habt, ein paar Sachen in Erinnerungen zurückgeholt habt und vielleicht den einen oder anderen Gedanken habt, was man denn mal wieder hören könnte und wo man was ausgraben kann.
Ja, allein deine Hinweise, was ich noch alles nachhören muss jetzt dann, super.
Hausaufgabe.
Ich hoffe, ihr auch. Hausaufgaben. Ich habe ein paar Hausaufgaben.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Also, macht es gut.
Jo. Tschüss.
Tschüss.